Der Verfassungsgerichtshof überprüft, wann eine Eingabe gemacht wird, ob die Gesetze verfassungskonform sind. Und er kontrolliert das Parlament.
Wenn Gesetze nicht dort auch nochmal bearbeitet?
Ja, ganz viele Leute in Anzug, die sich sehr gut damit auskennen, was da alles geschieht. Also Leute, die sich über andere drüber stellen und so tun, als wären sie so viel besser.
Ich bin froh, dass es ihn gibt, weil er notwendig ist, wenn die Dinge chaotisch werden.
Von der Maria-Hilfer-Straße geht es in die Wiener Innenstadt. Auf dem Haus Freiung Nummer 8 steht in großen Lettern Verfassungsgerichtshof. Wir befinden uns auf der obersten Ebene, in der Bibliothek. Ihr Leiter, Josef Pauser, zieht ein dickes, altes Buch aus dem Regal.
Ist das hier, das ist einzigartig. Das ist die Erkenntnissammlung unseres Vorgängergerichtshofes. In der Monarchiezeit gab es schon ein Höchstgericht, das hieß Reichsgericht.
Das Reichsgericht ist ein Vorgänger des Verfassungsgerichtshofes insofern, als man 1919 einen provisorischen Verfassungsgerichtshof eingerichtet hat, der im Wesentlichen auf den Grundlagen des Reichsgerichts aufgebaut hat.
So Christian Neschwarer, Professor für Rechtsgeschichte an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien. Wie aus dem Reichsgericht der Verfassungsgerichtshof wurde, ist in einem großformatigen Register festgehalten, das Josef Pauser in Händen hält.
Hier sieht man das Präsidialprotokoll des Reichsgerichts und des neuen Verfassungsgerichtshofes, ist zusammengefasst in einem Band. Das sind die Jahre 1916, 17, 18 und 19 in einem dicken Band zusammengefasst. Jedes Jahr wird mit einer neuen Nummer begonnen und zwischen Nummer 67 und Nummer 68 des Jahres 1918 haben wir einen dicken roten Strich durch dieses Präsidialprotokoll und man sieht dann einen Stempel, der an zwei Stellen angebracht worden ist und dieser Stempel sagt Deutsch-Österreichischer Verfassungsgerichtshof. Das heißt, das war der offizielle, formale Beginn für die Verwaltung. Ab jetzt sind wir Verfassungsgerichtshof.
Was das Personal betrifft, was die Zuständigkeiten betrifft, besteht weitestgehend Kontinuität. Bei den Zuständigkeiten gab es aber dann schrittweise Erweiterungen, die eben letztendlich als wichtigste Erweiterung die Normprüfung zum Gegenstand hat. Aber funktionell wird der Verfassungsgerichtshof nach 1918 im Wesentlichen aufgebaut auf den Kompetenzen des Reichsgerichts, ergänzt durch die Kompetenzen des Staatsgerichtshofs und durch neue Kompetenzen, die eben im Zusammenhang mit der Normprüfung 1919 und in den Jahren danach erfolgt sind.
Auch Christian Neschwarer erwähnt personelle Kontinuitäten. Tatsächlich lassen sich die Menschen, die das Reichsgericht geprägt haben, sogar bildlich verfolgen.
Das ist sowas wie das Familienalbum des Reichsgerichts. Und Sie sehen hier einen dicken Lederband, Format etwas größer als DIN A3. Im Querformat mit einem Goldprägestempel das KK Reichsgericht und einem Wappen, einer Wappendarstellung. Und wenn man das aufschlägt, sieht man hier die Vorderseite mit Samt verbrämt und dann auf dem zweiten Blatt Fotografien der Richter am Reichsgericht und alle dargestellt im Prinzip so im Stil des bürgerlichen Porträts des späten 19. Jahrhunderts. So, ich blätter hier weiter. Da haben wir den Dr. Edmund Bernatzig, der Professor, der Lehrer, wenn man so will, von Hans Kelsen.
Für Hans Kelsen, dem eine bedeutende Rolle zukommt bei der Entstehung der österreichischen Verfassung, war der Verfassungsgerichtshof das zentrale Element der Rechtsstaatlichkeit.
Vieles, wofür Kelsen gepriesen worden ist, ist schon in der Luft gelegen. Der Verfassungsgerichtshof, der wird weithin auf der ganzen Welt als Schöpfung von Hans Kelsen gesehen und auf der ganzen Welt kommen Juristen nach Wien, um sich das anzuschauen. Und das stimmt, Kelsen hat einen ganz wichtigen Anteil gehabt an der Entstehung des Verfassungsgerichtshofs, aber er ist nicht der Einzige.
Auch Edmund Bernatzig war involviert, wie neueste Forschungen ergaben. Bernatzig wird von Kelsen nicht ins beste Licht gerückt, war aber durchaus fortschrittlich in seinem Denken, berichtet Josef Pauser weiter.
Ziemlich starker Verfechter des Frauenstudiums auch. In jener Zeit gab es das noch nicht. Er hat es durchgefochten und eine der ersten Juristinnen, die dann studieren durfte, war seine Tochter.
Edmund Bernatzig, da sprechen Sie mich nahezu ganz persönlich an, denn Edmund Bernatzig war mein Urgroßvater.
So Otto Pfersmann, Professor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris.
Bernatzig ist natürlich hochinteressant und weitgehend unterbewertet und noch weniger bekannt als die österreichische Bundesverfassung.
Ewald Wiederin, Professor für öffentliches Recht an der Universität Wien, interessierte vor allem, dass Bernatzik kritisierte,
dass es den Gerichten untersagt war, die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen nachzuprüfen. Was sie hingegen sehr wohl nachprüfen konnten und mussten, war die Frage, ist eine Verordnung gesetzmäßig oder ist sie gesetzwidrig? Was ich nicht wusste, dass Bernatzik einen Gesetzesentwurf ausgearbeitet hat und wo er schon gesagt hat, wir brauchen da einfach eine zentrale Instanz, die jetzt darüber entscheidet, ob Verordnungen gesetzmäßig sind oder nicht.
Diese Instanz wurde der Verfassungsgerichtshof. Der Verfassungsgerichtshof ist nicht nur mit der Verordnungsprüfungskompetenz ausgestattet, er überprüft auch Gesetze. Christoph Grabenwarter, Präsident des Verfassungsgerichtshofes.
Die Idee ist, dass jedes demokratisch legitimierte, vom Parlament beschlossene Gesetz am Ende einer Kontrolle durch den Verfassungsgerichtshof unterworfen werden kann. Und es gibt drei Wege zum Verfassungsgerichtshof. Der erste Weg ist, dass jemand eine gerichtliche Entscheidung anficht. Bei Verwaltungsgerichten ist das häufig so. Und dass im Zuge der Kontrolle der verwaltungsgerichtlichen Entscheidung vom Verfassungsgerichtshof geprüft wird, ob das Gesetz in Ordnung ist. Der zweite Weg ist, dass die Gerichte von sich aus einen Antrag stellen, ordentliche Gerichte wie Verwaltungsgerichte, wenn sie Bedenken haben. Und der dritte Weg ist, dass der einzelne Bürger, die Bürgerin von sich aus, weil sie unmittelbar betroffen sind, sich an den Verfassungsgerichtshof wenden mit dem sogenannten Individualantrag.
Der Verfassungsgerichtshof ist also auch für uns als Bürgerin, als Bürger direkt anrufbar. Welche Stationen ein Antrag bzw. eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof durchlaufen, erzählen die wissenschaftliche Mitarbeiterin Beate Sündhofer und Präsident Christoph Grabenwarter.
So ein Akt, ein Antrag oder eine Beschwerde langt bei uns ein, landet erstmal in der Geschäftsstelle, die verakten das Ganze sozusagen, machen daraus einen elektronischen Akt und der Präsident teilt also die Rechtssache zu. Die wissenschaftlichen Mitarbeiter machen dann so eine Art Vorprüfung. Das heißt, wir prüfen die formalen Voraussetzungen, ob der grundsätzlich zulässig ist, dieser Akt.
Der Richter, die Richterin bereitet den Fall auf, entweder für eine kleinere Besetzung oder für das Plenum des Gerichtshofs.
Es wird dann in wichtigen Fällen ein Vorverfahren geführt. Das heißt, es wird die zuständige Bundesregierung oder Landesregierung zu einer Stellungnahme aufgefordert. Die müssen dann sozusagen ihr Gesetz verteidigen. Nachdem dieses Stadium abgeschlossen ist, wird ein Beratungsentwurf erstellt.
Dann muss der Fall beraten werden und am Ende der Beratung muss die Entscheidung vom Richter, von der Richterin, ein Ausfertigungsentwurf erstellt werden und der wird dann nach einer Unterschrift des Präsidenten den Parteien des Verfahrens zugestellt.
Ungefähr 5000 Fälle pro Jahr werden vom Verfassungsgerichtshof bearbeitet. Neben den 14 Richterinnen und Richtern und 6 Ersatzmitgliedern gibt es rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Rund 40 sind, wie Beate Sündhofer, Juristinnen und Juristen, die im verfassungsrechtlichen Bereich tätig sind. Der Verfassungsgerichtshof tagt in sogenannten Sessionen 4-mal pro Jahr. In diesen jeweils rund 3 Wochen finden sowohl öffentliche Verhandlungen statt, als auch geheime Beratungen und Abstimmungen, die an einem großen runden Tisch stattfinden, dem die Richterinnen und Richter einen besonderen Stellenwert zumessen. Auch Präsident Christoph Grabenwarter und Vizepräsidentin Verena Madner betonen die Bedeutung dieses runden Tisches für die Beratungen.
Ich muss ehrlich sagen, ich war ja anfangs überrascht über die Bedeutung, die man diesem Tisch zumisst, aber mittlerweile auch nach eigener Beratungserfahrung ist mir schon klar, dass das wichtig ist, was das eigentlich ausmacht, wie man einander eben gegenüber sitzt oder sich im Auge hat.
Ja, ich selbst habe auch nur den runden Tisch erlebt. Ältere Kolleginnen und Kollegen erzählen, dass er im alten Gebäude eckig war und vor knapp 30, 35 Jahren, 1986, unter Präsident Adamowitsch wurde dieser runde Tisch eingeführt.
Das finde ich sehr schön, dass das jetzt eigentlich aufgelöst ist in dem Sinn, in dem man um den runden Tisch sitzt. Es gibt zwar eine fixe Sitzordnung, aber es sind alle gleichberechtigt am Tisch. Es gibt nicht welche, die mehr oder weniger hören oder den Präsidenten mehr oder weniger im Blick haben. Das finde ich eigentlich wunderbar, auch dass es eben jetzt nicht nur Richter, sondern Richterinnen sind. Also der Tisch symbolisiert das und trägt das auch, glaube ich, gut mit.
Das ist kein x-beliebiger Tisch, sondern das ist eben unser Tisch, der Tisch, wo wir um juristische Argumente ringen, wo wir über die Verfassungsmäßigkeit eines Gesetzes diskutieren. Ich glaube, das spürt man, wenn man den Tisch anschaut und wenn man das mitbringt, die Erlebnisse, die man so über die Jahre und manche auch über Jahrzehnte hat.
Die 14 Verfassungsrichterinnen und Richter werden in Österreich nicht auf Lebenszeit bestellt, wie in den USA, oder auf eine begrenzte Amtszeit, zum Beispiel von 12 Jahren, wie in Deutschland. Sie werden vom Bundespräsidenten bestellt aufgrund von Vorschlägen der Bundesregierung, des Nationalrates und des Bundesrates. Die Parteienlandschaft spiegelt sich auch im Verfassungsgerichtshof. Derzeit ist es dort so bunt wie noch nie. Immer wieder ist davon die Rede, dass die Richterinnen und Richter mit einem schwarzen, grünen, roten oder blauen Ticket in den VfGH kommen würden. Spiegelt sich die Parteipolitik in den Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes? Präsident Christoph Grabenwarter?
Wir kommen nicht in den Beratungssaal und sagen, du bist von jenem Ticket oder jenem Ticket. Das spielt für uns keine Rolle. Wir arbeiten über Jahre, die meisten von uns über Jahrzehnte miteinander zusammen. Und wir wissen voneinander mit der Zeit, wo man bei bestimmten Rechtsfragen steht. Deswegen würde ich auch sagen, gerade diese lange Zeit der professionellen Zusammenarbeit mit den Mitteln des Rechts führt dazu, dass man sich annähert, dass man einander näher kommt, auch in der Denkweise. Und es ist ein Vorzug der langen Bestellungsdauer, die ja bis zum 70. Lebensjahr geht, dass Mitglieder, die 10, 20, manchmal 30 Jahre dem Gerichtshof angehören, nicht darüber nachdenken, was nun das Mitglied der Bundesregierung, das für seine Berufung vor 30 Jahren verantwortlich ist, über eine bestimmte Frage denken würde. Das spielt keine Rolle.
Manchmal ist vom Verfassungsgerichtshof als negativen Gesetzgeber die Rede. Werden politische Entscheidungen zunehmend auf den Verfassungsgerichtshof ausgelagert?
Es gibt diese Fälle und es gibt sie in letzter Zeit durchaus gehäuft. Ich bin mir nicht sicher, ob da eine Strategie dahinter steckt. Ich glaube, es ist manchmal einfach auch in bestimmten Regierungskonstellationen eine Pattstellung oder die Unmöglichkeit, einen Konsens im Nationalrat zu finden, sodass es dann letztendlich zu einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs kommt, um eine bestimmte Rechtsfrage aufzulösen. Aber wichtig ist zu sehen, der Verfassungsgerichtshof handelt nie von Amts wegen, sondern es muss ein Fall zu ihm hingetragen werden. Also es bedarf eigentlich zweier Dinge. Es bedarf einer Untätigkeit des Gesetzgebers und dann bedarf es konkreter Bürgerinnen und Bürger, die dieses Rechtsproblem vor den Verfassungsgerichtshof tragen. Stichwort Ehe für alle, Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Und erst durch den Antrag eines gleichgeschlechtlichen Paares kam die Frage zum Verfassungsgerichtshof, sodass er darüber zu befinden hatte.
Manche Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs rufen ein starkes gesellschaftspolitisches Echo hervor. Elisabeth Holzleitner, Professorin für Rechtsphilosophie und Legal Gender Studies an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien.
Ich war persönlich sehr überrascht. Die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare, die Öffnung der eingetragenen Partnerschaft für verschiedengeschlechtliche Paare, das war so ein Meilenstein. Und das ist, finde ich, insofern auch besonders interessant, als dieses eingetragene Partnerschaftsgesetz relativ jung war. Und der Verfassungsgerichtshof hatte immer wieder ziemlich viel damit zu tun, weil in dieses Gesetz sind sehr viele Differenzierungen eingeflossen, die völlig willkürlich waren, mit denen man einfach zum Ausdruck bringen wollte, es ist was anderes. Der Verfassungsgerichtshof hat eine Bestimmung nach der anderen gehoben, wegen Willkür, bis er dann irgendwann hatte man den Eindruck an dem Punkt war, dass er sich gedacht hat, es reicht. Ja? Das ist eigentlich nicht zu rechtfertigen. Vor dem Hintergrund dessen, dass alle Bürgerinnen und Bürger vor dem Gesetz gleich sein sollen.
Bei Transformationen gesellschaftlicher Entwicklungen in Dimensionen des Rechts stehen Verfassungsgerichtshof und Gesetzgeber einander oftmals gegenüber.
Etwas, was man jedenfalls sehen muss, ist, dass die Frage der Gleichstellung, der Antidiskriminierung immer eine ist, die quasi in Kommunikation zwischen dem Gesetzgeber, der die einfach gesetzliche Lage dann gestaltet, und dann auch einem Verfassungsgericht, das aufgerufen ist, zu entscheiden, ob bestimmte Unterscheidungen noch im Einklang mit dem Gleichheitssatz sind, dass es eine Art Hin und Her ist, eine Kommunikation, respektive wir befinden uns ja im Bereich der Gewaltenteilung, es ist eine Form auch der Checks and Balances, der wechselseitigen Kontrolle.
dieser Gewalten.
Wie diese Kommunikation funktioniert und worum es dabei geht, beschreibt Anna Gamper, Professorin für öffentliches Recht an der Universität Innsbruck.
Man spricht immer wieder auch von einem Dialogmodell, dass eben der Gesetzgeber Normen schafft, die dann vielleicht im einen oder anderen Fall vor dem Verfassungsgerichtshof landen, der sie dann für verfassungskonform oder verfassungswidrig hält. Und ich glaube, dass im Wesentlichen dieser Dialog in Österreich erfolgreich geführt wird, insbesondere auch ein Respekt vor der Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs da ist und man sich im Großen und Ganzen schon bemüht, Schranken, die der Verfassungsgerichtshof aufgezeigt hat, auch zu beachten.
Neben Gesetzen können auch Verordnungen vom Verfassungsgerichtshof geprüft werden, denn auch Verordnungen müssen mit den Gesetzen im Einklang stehen, erläutert Katharina Pabel, Professorin für öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien.
In vielen Fällen funktioniert es auch in der Praxis sehr gut. Und dann gibt es Fehler, die passieren. Und wir haben dann auch Mechanismen in einem Rechtsstaat, um diese Fehler aufzugreifen und letztendlich zu bereinigen. Damit meine ich jetzt konkret Folgendes. Es ist gerade auch im Bereich der Entscheidungen im Rahmen der Corona-Bekämpfung dazu gekommen, dass Verordnungen erlassen wurden, wo streitig war und wo letztendlich der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, hier gab es keine entsprechende gesetzliche Grundlage. Diese Verordnungen werden dann aufgehoben. Das ist in einem Rechtsstaat ein funktionierendes System. Es passieren Fehler, aber wir haben Verfahren, funktionierende Verfahren, um solche Fehler zu bereinigen.
Gerade im Zusammenhang mit Corona kam es zu Aufhebungen von Verordnungen durch den Verfassungsgerichtshof. Der Präsident des VfGH, Christoph Grabenwarter, erklärt, wie es dazu kam.
Die Begründung fußt auf mehreren Standbeinen. Ein wichtiges Standbein ist, dass ein Minister, der eine Verordnung erlässt, sehr genau die Grundlagen seiner Verordnung ermitteln muss und das auch dokumentieren muss. Also er muss begründen können, warum etwa Baumärkte offen halten dürfen und vergleichbare Geschäfte wie Möbelgeschäfte oder ein großer Schuhhandelsbetrieb nicht. Das haben wir eingefordert und in dem einen Fall haben wir befunden, dass die Grundlagen nicht hinreichend ermittelt wurden, nicht hinreichend dokumentiert wurden und dass es auch keine hinreichenden Gründe gab für die Unterscheidung zwischen diesen Arten von Geschäften.
Ein weiterer Fall waren die umstrittenen Ausgangsbeschränkungen.
Was die konkreten Ausgangsbeschränkungen betrifft, war eine Diskrepanz zwischen dem Gesetz, das nur eine Beschränkung für bestimmte Orte vorgesehen hat, und der Verordnung, die diesen Grundsatz umgedreht hat und ein generelles Verbot vorgesehen hat mit einzelnen Ausnahmen, die obendrein nicht alle so klar waren, dass sie jeder Einzelne wirklich gut verstehen konnte.
Der wesentliche Punkt daran ist, dass es in einem Rechtsstaat funktionierende Kontrollmechanismen gibt.
Allein, dass es die Institution gibt, wirkt präventiv.
So Maria Wittmann-Tiewald, Co-Vorsitzende der Fachgruppe Grundrechte der Richterinnenvereinigung und Präsidentin des Handelsgerichts.
Der Verfassungsgerichtshof hat die jetzt in dieser Covid-Entscheidung, das ist eine für Juristen und Juristinnen eine sehr interessante Entwicklung, gesagt, auch wenn die Verordnung ausgelaufen ist, haben wir eine Prüfungsbefugnis, weil eine Betroffenheit noch vorgelegen ist. Das ist zum Beispiel eine wichtige Entwicklungslinie.
Die Verfassung ist nicht in Stein gemeißelt. Sie bedarf der Interpretation, sie lebt vom Zwiegespräch, sie kann sich in verschiedene Richtungen entfalten. Ihr Ziel ist es, unseren Lebensraum in den bestmöglichen rechtlichen Rahmen zu stellen. Immer die übergeordnete Idee vor Augen, die Freiheit des einzelnen Menschen bestmöglich zu gewährleisten. Die Verfassung ist eine Brücke, gebaut aus den Erfahrungen der Vergangenheit. Ihre Grundpfeiler sind Freiheit, Friede, Demokratie, Gewaltenteilung und Gleichheit vor dem Gesetz. Der angesprochene Dialog spiegelt gesellschaftliche Entwicklungen und die Gesellschaft sind wir alle. Uns macht die Verfassung zum Souverän des Staates und so haben wir Einfluss und Verantwortung dafür, wie sich Verfassung und Recht weiterentwickeln.
Was ich denke, ist, dass gerade in den letzten Jahren doch die Verfassung wieder stärker öffentlich auch wahrgenommen wird und Verfassungsfragen auch bis zu einem gewissen Grad auch diskutiert werden. Also in dem Sinn, das Bewusstsein vielleicht jetzt stärker ist dafür, was eine Verfassung auch leisten kann, leisten muss. Das ist in Krisenzeiten, und die hatten wir jetzt in verschiedener Hinsicht, politisch oder eben auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, da ist sicher das noch einmal stärker ins Bewusstsein auch der breiteren Öffentlichkeit gerückt. In all ihrer Nüchternheit und zum Teil auch vielleicht Dichte hat die österreichische Verfassung schon viele unterschiedliche Situationen gut begleitet.
Die Verfassung ist das, was immer leise mitschwingt und nur manchmal laut herausgerufen werden muss.
Ich glaube, dass unser Land in 100 Jahren Verfassungsgeschichte bittere Lektionen gelernt hat, in den 1930er Jahren vor allem, wenn die andere der andere nicht mehr als ein zu respektierender Gegner gesehen wird, politischer Gegner, sondern wenn Hass und Verachtung in den Vordergrund tritt. Und ich glaube, dass die Zeit nach 1945 uns die Basis gelegt hat für einen hinreichend respektvollen Umgang. An den sollten wir uns dann erinnern, wenn wir in jüngerer Zeit vielleicht die eine oder andere schwierige Situation haben. Wenn wir diese Basis verlassen, kann das beste Regelwerk in einer Verfassung nur mehr teilweise die freiheitliche demokratische Republik gewährleisten.
So dürfen wir hoffen, dass diese Verfassung noch lange als die Rechtsgrundlage eines freien und unabhängigen Österreichs zum Nutzen und Frommen seiner Bürger in Geltung bleiben wird.